Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe eine Predigt heute, die ich mit einer Anekdote starten möchte. Und ich liebe Anekdoten, A, weil sie meistens ein bisschen lustig sind und B, weil ein Stückchen Wahrheit auch darin ist. Also fangen wir mal an. Ein Mann in einem Heißluftballon hatte sich verirrt. Er geht tiefer und sieht eine Frau am Boden. Er sinkt noch weiter herab und ruft ihr dann zu: Entschuldigung, gnädige Frau, können Sie mir helfen? Ich habe meinem Freund versprochen, ihn vor einer Stunde zu treffen, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Die Frau am Boden antwortet: Sie sind in einem Heißluftballon in ungefähr 10 Meter Höhe. Sie befinden sich zwischen den 40. und 41. Grad nördlicher Breite und zwischen 59 und 60 Grad westlicher Länge. Wow, sagte der Ballonfahrer, Sie müssen Ingenieurin sein. Woher wussten Sie das, sagte die Frau. Nun, sagte der Ballonfahrer, alles, was Sie mir sagten, ist technisch korrekt. Aber ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen vielen Informationen anfangen soll. Und Fakt ist, dass ich immer noch nicht weiß, wo ich bin. Offen gesagt, Sie waren mir keine große Hilfe. Sie haben höchstens meine Reise noch weiter verkompliziert. Die Frau aber antwortete schlagfertig: Ach, ich verstehe. Sie müssen im Management tätig sein. Ja, sagt der Ballonfahrer, aber woher wussten Sie das? Nun, sagt die Frau, Sie wissen weder, wo Sie sind, noch wohin Sie fahren. Sie sind aufgrund einer großen Menge heißer Luft in Ihre jetzige Position gekommen. Sie haben ein Versprechen gemacht, von dem Sie keine Ahnung haben, wie Sie es einhalten können. Und erwarten von den Leuten unter Ihnen, dass die diese Probleme zu lösen haben. Und Tatsache ist, dass Sie da oben nun in der gleichen Lage sind wie vor unserem Treffen, aber merkwürdigerweise fühle ich mich jetzt schuldig. Ich möchte heute einen Text nehmen aus dem Lukas-Evangelium, über den eigentlich nur sehr selten gepredigt wird und den man, ich behaupte mal, im Kindergottesdienst noch nicht so bearbeitet hat. Und jetzt kann die Folie 1 kommen. Es geht um das Gleichnis, Lukas 16, Vers 1 bis 9, um das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter. Und ich möchte dieses Gleichnis zunächst lesen. In der Neues-Leben-Übersetzung, aus der ich jetzt lesen möchte, lautet die Überschrift das Gleichnis vom schlauen Verwalter. Ich nenne es mal lieber das Gleichnis vom wundersamen Manager. Und die Überschriften übrigens an euch nochmal, die sind nicht gottgeschützt. Ja, Martin Luther hat die Überschriften eingeführt. Vorher gab es keine. Vorher war griechisch alles Großbuchstaben und von vorn bis hinten komplett durchgeschrieben. Und Luther hat es mal aufgeteilt. Und daher dürfen wir die Überschriften auch ändern, ohne gegen Gottes Wort zu verstoßen. Also der wundersame Manager. Ich lese vor. Ein reicher Mann stellte einen Verwalter ein, der ihm die Geschäfte führen sollte. Aber schon bald kam ihm zu Ohren, dass der Verwalter ein Betrüger war. Da rief er ihn zu sich und sagte zu ihm: Was höre ich da? Du hast mich bestohlen? Mach deinen Bericht fertig, dann werde ich dich entlassen. Der Verwalter dachte sich: Was soll ich tun? Hier kann ich nicht mehr arbeiten. Um Creme zu schaufeln, da fehlt mir die Kraft. Und zum Betteln bin ich zu stolz. Ich weiß, was ich tun muss, damit ich viele Freunde haben werde, die sich um mich kümmern, wenn ich hier fort muss. Und er rief alle zu sich, die seinem Herrn Geld schuldeten, um ihre Lage mit ihm zu besprechen. Den ersten fragte er: Wie viel schuldest du ihm? Der Mann antwortete: Ich schulde ihm 100 Fässer Olivenöl. Da sagte der Verwalter: Zerreiß deinen Schuldschein und schreibe einen neuen über 50 Fässer. Und wie viel schuldest du, mein Herrn? Fragte er den nächsten. 100 Sack Weizen, antwortete dieser. Hier, sagt der Verwalter, nimm deine Rechnung und ersetze sie durch eine andere über 80 Sack. Der reiche Mann konnte von dem Unehrlichen, von diesem wundersamen Verwalter, für seine Klugheit ihn nur bewundern. Denn die Menschen dieser Welt sind tatsächlich klüger als die Gottesfürchtigen. Ich sage euch, das sagt jetzt Jesus, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Dieser Untreuer, dieser Wundersame, dieser ungerechte Verwalter, um den es heute gehen soll, soll ein Vorbild für uns sein. Doch wir sollen uns nicht an seinen sündigen Handeln ein Vorbild nehmen, sondern an seiner Klugheit. Und jetzt spoilere ich mal, was heute kommt. 3 Punkte. Erstens, die Endabrechnung kommt. Zweitens, aller Betrug kommt mal ans Licht. Und drittens, eine echte Zukunftsplanung ist überlebenswichtig. Punkt 1. Die Endabrechnung kommt. Ein Drittel aller Reden Jesu im Neuen Testament sind Gleichnisse. Und viele davon hat man bereits in der Kinderstunde gehört. Dieses wahrscheinlich eher nicht, denn es gehört zu diesen schwierigen. In den Versen zuvor, direkt vor unserem Gleichnis, da steht die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und diese Geschichte kennt doch wohl jeder aus frommem Elternhaus. Die Geschichte vom verlorenen Sohn endet mit den folgenden Sätzen. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und ohne Pause, mitten in dieser Situation hinein, fährt Jesus mit einer neuen Geschichte fort. Er leitet sie mit den Worten ein, er aber sprach auch zu den Jüngern. Und jetzt kommt unser Gleichnis, unsere Geschichte. Ein Schurkenstück, eine Gangsterballade. So ein bisschen wie, das fiel mir ein, als ich die Predigt geschrieben habe, aus dem Film Der Pate, Teil 1. Wo Marlon Brando da sitzt und sagt, ich mache ihm ein Angebot, was er nicht ausschlagen kann. Ach, ein Klassiker der Filmgeschichte, ich liebe dies. Da war also ein reicher Mann, wir wissen nicht, wie er reich geworden ist, das steht nicht da. Aber sicher ist, dass seine Ländereien so viel abwarfen, dass er anderen etwas leihen konnte und das nicht zu knapp, wie wir später sehen können. Dieser reiche Mann hatte einen Verwalter, also einen Manager, über sein Reichtum gesetzt. Clever. Der Manager war verantwortlich für das Vermögen seines Chefs. Keine Frage. Und Verwalter oder Manager zu sein, war damals, auch wie heute, schon was gewesen. Man bekleidete also eine hohe Position und wurde auch dementsprechend bezahlt. Aber irgendwie war der Lebensstil unseres Managers in unserem Gleichnis so ausufernd geworden, dass er sogar dazu einen Teil des Vermögens seines Chefs veruntreute. Und es kommt, wie es kommen muss. Irgendwann verpfiff irgendjemand ihn an seinen Chef. Nun rief der reiche Mann seinen Manager zu sich. Und interessant ist, was der reiche Mann nun zu ihm sagt. Was höre ich? Du hast mich bestohlen. Mach deinen Bericht fertig. Du bist entlassen. Offenbar muss es also ausreichend Beweise gegen den Verwalter gegeben haben. Denn dieser prüft die Vorwürfe nicht erst, sondern bittet gleich um den Endbericht. Und dem Verwalter ist spätestens jetzt absolut klar, was mit ihm passieren wird. Nun sind all seine Betrügereien aufgeflogen. Da helfen kein Lamentieren und kein Diskutieren mehr. Fakt ist, er ist seinen lukrativen Posten los. Und in nur zwei Sätzen lässt der reiche Mann den Manager auffliegen und zeigt ihm auch die Konsequenzen auf. In zwei Sätzen sagt er drei Punkte. Was höre ich von dir? Gib Rechenschaft, du bist gefeuert. Es geht also alles sehr, sehr schnell. Und spätestens hier muss man sich doch fragen, warum erzählt uns Jesus diese Geschichte überhaupt? Denn alle Charaktere in diesem Gleichnis sind böse. Sie sind charakterlos, ungerecht, skrupellos, unbestechlich. Und selbst der reiche Mann kommt in dieser Geschichte nicht gut weg, aber das schauen wir uns etwas später noch genauer an. Noch einmal, warum erzählt uns Jesus ausgerechnet diese Geschichte, wenn er uns die Klugheit des Managers beispielgebend vor Augen stellen möchte? Wir sind doch keine Manager, jedenfalls die meisten von uns nicht, behaupte ich mal. Sind wir Verwalter? Keine Ahnung. Und unser eigener Besitz, der hält sich da auch noch in Grenzen, oder? Aber ist das wirklich so? Sind wir tatsächlich keine Verwalter? Das griechische Wort, was hier verwendet wird, macht unmissverständlich klar, dass es sich nicht um einen Sklaven handelt, der sich um das Haus und um die Geschäfte seines Chefs zu kümmern hatte, so wie damals Josef im Hause Potiphar, 1400 Jahre vorher. Nein, der Verwalter in unserer Geschichte, hier, von dem Jesus sprach, hatte Prokura. Er war also zum selbstständigen Handeln bevollmächtigt und ist nicht nur nach innen, sondern auch nach außen, übernimmt er die Stellung eines Bevollmächtigten. Er ist sowohl Innen- als auch Außenminister in einer Person stellvertretend für seinen reichen Chef. Dasselbe griechische Wort für Verwalter gebraucht auch Paulus im 1. Korintherbrief. Da heißt es, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Christi. Nun fordert man nicht mehr von dem Verwalter, als dass sie für treu befunden werden. Okay, hier bezieht sich das Wort Verwalter noch auf die Apostel. Aber spätestens mit 1. Petrus 4, Vers 10 wird klar, dass alle Christen Verwalter sind. Da heißt es, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter, als gute Manager der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Es ist also wahr, wir alle sind Verwalter und alles, was wir sind und haben, ist uns von Gott gegeben. Wichtig ist aber folgender Unterschied. Es ist uns alles nur anvertraut und uns nicht zur eigenen freien Verfügung von Gott geschenkt worden. Und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Wir sind nur die Verwalter und nicht die Inhaber der erhaltenen Güter und Gaben. Noch einmal, wir sind nur Verwalter und nicht die Inhaber. Und jetzt die Frage, sind wir in unserer Verwaltung, in unserem Management auch treu? Oder nehmen wir uns fälschlicherweise nicht an der Klugheit, sondern an der sündigen Tat des Untreuen, des wundersamen Managers ein Beispiel? Denkt dran, die Endabrechnung kommt. Und sie kann jederzeit kommen. Der untreue Verwalter hat gewiss nicht mit dieser plötzlichen Vorladung und Endabrechnung seiner Amtszeit gerechnet. Also machen wir es ihm doch bitte nicht nach. Wir müssen wissen, jederzeit kann Gott von uns Rechenschaft fordern, spätestens aber nach dem Sterben. Und dann erst recht. Punkt 2. Aller Betrug kommt mal ans Licht. Und das finde ich gut zu wissen in der heutigen Zeit. Stell dir vor, Gott würde jetzt zu uns kommen und stell dir vor, er würde jeden von uns Einzelnen befragen, wie hast du die von mir dir anvertrauten Güter oder anders gesagt die Gaben, die ich dir gegeben habe, eigentlich verwaltet? Erzähl mal. Welche Güter und Gaben hat Gott uns denn anvertraut? Ich möchte mal einige Beispiele nennen. Zum Beispiel Geld. Und wenn wir den zehnten Teil abziehen, den Gott so für sich beansprucht, dann dürfen wir, und das muss man nicht über die Zunge zergehen lassen, wir dürfen 90% behalten. Also mein Staat, Deutschland, ist da wesentlich gieriger. Die ziehen mir fast 40% meines Gehaltes ab und haben kein schlechtes Gewissen dabei. Also Gott ist sehr, sehr gnädig zu uns, wenn er sagt, 10% schickt. Aber bitte gebt es ihm auch. Also, wie gehen wir mit Geld um? Wofür nutzen wir unser Geld? Für die stetige Steigerung unseres eigenen Wohlbefindens? Für die permanente Erweiterung unseres Luxusstandards? Hat Gott was gegen reiche Menschen? Vielleicht sogar etwas gegen reiche Christen? Natürlich nicht. Gott hat nichts dagegen, wenn du dir ein wunderschönes Häuschen baust oder kaufst oder ein großartiges Auto kaufst. Kein Problem. Die Frage ist dann aber nur, ob unsere Häuser für jedermann offen sind. Sind wir gastfreundlich? Dürfen sich in unseren Wohnungen, und da rede ich aus eigener Erfahrung, dürfen sich dort Teens und Jugendliche treffen? Darf dein Sohn oder deine Tochter dich freitagabends anrufen, du Papa, wir möchten gerne noch zu Hause einen Film gucken im Wohnzimmer. Du hast den großen Flatscreen und die gute Soundanlage. Da kommt der Film bestimmt gut. Ich bringe noch 10 Leute mit. Das haben wir allzu oft erlebt, meine Frau und ich. Sagst du denn ja oder nee? Also heute störst du mich. Nein, wir haben ja gesagt. Und fast immer. Und die Jugendlichen haben es uns gedankt. Auf ihre Art und Weise, manchmal erst Jahre später, aber sie haben es gemacht. Aber es war schön. Wir haben zum Beispiel die WM 2014, das Finale, bei uns zu Hause sehen müssen, weil der Beamer in der Gemeinde ausgefallen ist. Und es war dann klasse, mit so 10 bis 15 Jugendlichen das WM-Finale zu gucken. Der eine sprang bald in den Fernseher rein, als Götze das Tor schoss. Und der andere lief die letzten 10 Minuten hinten immer hoch und runter, wie so ein Tiger im Käfig. Jugendliche, ich fand's so klasse. Und dann habe ich gesagt, egal wie alt ihr werdet noch genau wissen, wann und wo wir Weltmeister geworden sind. Im Wohnzimmer bei Loses. Oder nehmen wir mal unser Auto, egal welche Marke, aber fahren wir damit den kranken Nachbarn mal zum Arzt und warten, vielleicht bis er wieder rauskommt, kann ja 3 Stunden dauern. Oder fahren wir mit oder für ihn einkaufen, weil er selbst zu schwach geworden ist? Anderes Beispiel, wie gehen wir mit unseren von Gott gegebenen Ehepartner um und den uns anvertrauten Kindern? Lieben, ehren und dienen wir uns gegenseitig? Oder brüllen wir uns vorwiegend nur noch an und sind froh, wenn wir den anderen nicht sehen müssen? Ist der Mann das Haupt der Familie oder ist er nur der pascherhafte Häuptling? Mach's mal. Wir haben Kinder? Gibt es in meiner Familie so etwas wie geistliche Gespräche? Am Tisch, abends am Bett? Oder macht da jeder selbst sein Ding? Sind wir Eltern unseren Kindern Vorbilder in Wort und Tat? Stimmen also Glauben und Leben überein? Und die Frage ist nicht nur rhetorisch wichtig, sondern man hat vor, ich glaube, 10, 15 Jahren, hat die IDEA-Zeitschrift eine Umfrage gemacht im deutschsprachigen Raum. Und 80% aller Pastorenkinder wären keine Christen. Und es hat mich geschockt. Und da gesagt, das passiert dir nicht, Matthias. Du musst aufpassen. Deine Kinder sind wichtig, die Gemeinde auch. Aber die Kinder gehen noch vor. Vielleicht kennen wir auch den Ausspruch, wir können unsere Kinder erziehen, wie wir wollen. Sie werden ja doch so wie wir. Wir Eltern sind unseren Kindern Vorbilder, egal ob uns das bewusst ist oder nicht. Und eine letzte Sache, haben wir mit unseren geistlichen Gütern auch recht gehaushaltet? Und da geht es nicht um Geld. Da geht es darum, haben wir unseren Arbeitskollegen, unseren Nachbarn, unseren Schulkameraden, unseren Mitstudenten, haben wir ihnen von Jesus erzählt? Haben wir sie ermuntert, Jesus nachzufolgen? Oder hat unser Leben sie so dermaßen abgeschreckt, dass sie gesagt haben, also, nee, so möchte ich nicht werden. Und ich möchte denn auch Jesus nicht kennenlernen. Denkt an die Endabrechnung, sie kommt. Es kommt immer alles heraus. Und darum drittens jetzt, eine echte Zukunftsplanung ist echt lebenswichtig. Eigentlich müsste da überlebenswichtig stehen. Schauen wir uns nochmal das Gleichnis an. Wie verhält sich der Verwalter, nachdem er zu hören bekam? Was höre ich da? Du hast mich bestohlen? Mach deinen Bericht fertig, also die Endabrechnung. Dann werde ich dich entlassen. Der Manager spricht bei sich, was soll ich tun? Hier kann ich nicht mehr arbeiten. Um Cremes zu schaufeln, fehlt mir die Kraft und zum Betteln bin ich zu stolz. Man könnte also sagen, der Manager sucht einen Weg, um sich aus der absehbaren Not, die er zweifellos auf ihn zukommt, zu retten weiß. Und darin beweist er seine Klugheit. Er wägt verschiedene Lösungswege ab. Kram kann ich nicht. Dazu fehlt ihm ja als langjähriger Bürohengst auch die Kraft. Und das Wort können, graben kann ich nicht, das Wort können, was hier im Griechischen steht, kommt im Neuen Testament sehr, sehr selten vor. Und es beschreibt eigentlich das Unvermögen des Verwalters. Also auf gut Deutsch, er hatte zwei linke Pfoten. Gibt ihm eine Schaufel und der macht alles Mögliche, aber kein Kram. So überlegt er es weiter, der Manager. Zum Betteln bin ich zu stolz. Und da kann ich den Verwalter echt gut verstehen. Wer hat schon Lust zu betteln? Auch wenn Betteln damals was fast Normales war, ist es für einen ehemaligen Spitzenangestellten eine totale Demütigung, nun damit anfangen zu müssen. Gesellschaftlich würde der Ex-Manager, kann man ja sagen, ins Bodenlose stürzen. Keine Freunde mehr, keine Party und auch keine Anerkennung. Fällt euch jetzt die Parallele zum Gleichnis vorher auf vom verlorenen Sohn? Auch er hatte viele Freunde. Er hatte viele Feste gefeiert. Und am Ende des Geldes endeten die Partys und die Freunde waren verschwunden. Es kann also alles sehr, sehr schnell gehen, auch im heutigen Deutschland. Nach dem Verlust der Arbeitsstelle kann der gesellschaftliche Verlust auf den Fuß folgen. Nicht umsonst bekommt man in Bielefeld oder in OWL insgesamt kaum noch einen freien Termin in der Schuldnerberatung. Da musst du mindestens ein Vierteljahr warten. Und du kannst doch nicht einfach zur Tafel gehen, wenn dein Geld knapp ist. Du brauchst dafür einen Schein und einen Termin. Wie gesagt, es kann alles sehr, sehr schnell gehen. Und bei unserem Verwalter muss es auch sehr schnell gehen. Also überlegt er weiter, wie er seine Not noch abwenden könnte. Und da kommt ihm die rettende Idee. Er will sich einschmeicheln bei den Leuten. Und bei welchen? Natürlich bei denen, die noch Schulden haben bei seinem Chef. Vers 5. Und er rief alle zu sich, die seinem Herrn Geld schuldeten, um ihre Lage mit ihm zu besprechen. Den ersten fragte er, wie verschuldest du ihm? Der Mann sagte, ich schulde ihm 100 Fässer Olivenöl. Da sagt der Verwalter, zerreiß deinen Schuldschein und schreibe einen neuen über 50 Fässer. Und wie viel schuldest du, mein Herr? Fragte den Nächsten. 100 Sack Weizen. Hier sagt der Verwalter, nimm deine Rechnung und ersetze sie durch eine andere über 80 Sack. Wenn das mal nicht ausgebufft ist. Habt ihr es bemerkt beim Vorlesen? Nicht der Manager selbst ändert die Schuldscheine. Nein, es sind die Schuldner selbst, die das tun. Und der Manager hat ihnen nur gesagt, was sie schreiben sollen, aber die Fälschung nehmen die Gläubiger selbst vor. Und das nenne ich mal Gerissenheit. Die Bibel sagt hierzu Klugheit. Der Manager lässt die Schuldner ihren eigenen Schuldschein fälschen. Das bedeutet doch nichts anderes, als dass er seinen Chef erneut betrügt. Das weiß auch der Manager. Aber er weiß auch, zu wem er in seiner Not später gehen kann. Nämlich zu den Menschen, denen er bei der Fälschung Beihilfe geleistet hat. Diese Leute hat er nämlich in der Hand. Sie werden alles tun, diese Leute, alles, dass dieser Betrug niemals auffliegt. Also werden sie dem Ex-Manager später auch helfen. In Deutschland nennt man sowas Kungelei. Der Manager erwirbt sich mit seinem erneuten Betrug ein späteres, ich sag's mal, Gastrecht bei seinen Schuldnern. Aber nicht nur das, er reißt sie quasi mit hinein in den Betrug. Sie machen sich allesamt mitschuldig. Und sie werden also später niemals auf die Idee kommen, den Verwalter zu verraten. Denn sie hängen ja bis zum Hals mit drinnen in dieser Betrugsmasche. Und das ist das Klügste, was der Verwalter tun konnte. Er hat für sein weiteres Auskommen gesorgt, für alle Zeiten, ohne dass ihn das selbst einen Cent gekostet hätte. Es geht nämlich alles erneut zu Lasten seines Chefs. Und kommen wir jetzt zum Vers 8. Da heißt es, der reiche Mann konnte den unehrlichen Verwalter für seine Klugheit nur bewundern. Der reiche Mann in unserem Gleichnis lobt also den Verwalter. War der Chef blind oder einfach nur dumm? Hatte die vorliegenden Schuldscheine und Rechnungen nicht überprüft, dann hätte es ihm noch auffallen müssen, dass er erneut betrogen worden ist. Ich denke, es ist ihm aufgefallen. Spätestens bei der Niederlegung des Amtes musste der Manager alle Rechnungen, auch die geänderten Schuldscheine, vorlegen. Und unter dieser Voraussetzung wird in der Geschichte des Gleichnisses das Lob des reichen Mannes auch berichtet. Und MacArthur hat in seiner Studienbibel dazu Folgendes geschrieben. Obwohl der reiche Herr übers Ohr gehauen worden war, lobte er die Schlauheit des Verwalters. Seine Bewunderung für die kriminelle Raffinesse des bösen Verwalters zeigt, dass auch er ein böser Mensch war. Das gefallene Herz des Sünders bewundert die Schlauheit des Bösewichts. Wie ich Finch gesagt habe, sind alle Personen in diesem Gleichnis schlecht, skrupellos, ungerecht, bestechlich. Was bewundert denn der reiche Gutsherr, der Inhaber, wirklich? Doch nicht, dass er erneut übers Ohr gehauen worden ist. Das kann es doch nicht sein. Immerhin nennt er seinen Verwalter den ungerechten Verwalter. Nein, er lobt nicht deren Betrug, sondern die Handlungsweise des Mannes, die man auch als klug bezeichnen kann. Auch Jesus selbst bejaht den Betrug an keiner Stelle. Nein, er hebt dagegen hervor, dass die Klugheit des Mannes beispielhaft ist. Denn er hat an seine Zukunft gedacht. Und diese Klugheit, an die Zukunft zu denken, lobt auch der reiche Mann als etwas grundsätzlich Gutes. Wie gesagt, der reiche Mann konnte den unehrlichen Verwalter für seine Klugheit nur bewundern. Denn diese Menschen dieser Welt, sie sind tatsächlich klüger als die Gottesfürchtigen. Und Jesus hält die Klugheit der bösen Menschen, uns Christen, zur Verschämung vor. MacArthur schreibt da wiederum, die meisten Ungläubigen sind in ihrer weltlichen Lebensweise klüger als manche Gläubige in Bezug auf die Dinge Gottes. Also Jesus will uns zeigen, dass die Kinder dieser Welt, die Ungläubigen, die Nichtchristen, innerhalb ihrer ureigensten Interessen sehr klug handeln. Ihre Klugheit entfaltet sich absolut meisterhaft im diesseitigen Leben. Und in dieser Beziehung ist ihre Klugheit oft so groß, dass sie die Klugheit der Christen übertrifft. Und dieses Ergebnis will Jesus nun in Vers 9 als Abschluss des Gleichnisses verdeutlichen. Ich sage euch, sagt er da, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Also Vers 9 beginnt damit, und ich sage euch. Jesus will seinen Jüngern dieses schwierige Gleichnis näher erläutern. Das kluge Verhalten dieses Verwalters empfiehlt Jesus seinen Jüngern zur Nachahmung. Und auf den ersten Blick erscheint das undenkbar, dass wir uns die Menschen dieser Zeit zum Vorbild nehmen sollen. Also, wie meint Jesus das nur? Und ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, aber ich habe früher in der ehemaligen DDR gelebt und da war Vitamin B das Wichtigste, was man brauchte, nämlich Vitamin B wie Beziehungen. Von 1985 bis 1990 habe ich in Berlin an der Humboldt-Uni studiert und Berlin war damals die Hauptstadt der DDR, so wurde es immer genannt. Und Berlin wurde bevorzugt mit Gütern versorgt, die es im Rest, also in der Provinz, nicht gab. Ich sage mal ganz dumme Beispiele. Ketchup gab es in Berlin, woanders kaum. Gurken, ja, manchmal bestimmte Weine, frische Kartoffeln und so weiter. Und meine Eltern lebten in der Stadt Brandenburg. Das waren so 100 Kilometer entfernt nur. Und immer wenn ich nach Hause kam, kamen entweder meine Eltern oder Bekannte oder irgendwelche Leute, die ich gar nicht richtig kannte, mir einen Einkaufszettel für Berlin mit. Manchmal sollte ich neue Kartoffeln mitbringen. Die waren so rötlich, die waren richtig gut. Die kamen aus Ägypten. Und manchmal war es Ketchup oder Gurken und so weiter und so fort. Und die Einkaufsliste wurde immer länger, immer länger. Ich hatte echt zu tun, das während meines Studiums oder nebenbei, die abzuarbeiten. Anfangs fand ich das ziemlich belastend. Was wollen die von mir? Aber schon bald merkte ich, was für Vorteile das bringen kann. Wenn ich anderen mit teilweise unbekannten Leuten einen Gefallen tue. Die Vorteile waren A. Meine Eltern haben mir freiwillig ihren Trabi zur Verfügung gestellt, damit ich damit nach Berlin knallen kann. Das war schon was. Um die ganzen Einkäufe zu erledigen, denn tragen konnte ich sie nicht mehr. Ich bin mit Rucksack meine S-Bahn umgekippt und kam nicht wieder hoch. Weil drin waren Kartoffeln und ein Kasten Bier. Ja. Aber zweitens, haben sie mir ein Trabi gegeben wegen den Einkäufen und es hat einen Vorteil gehabt, weil ich bei der späteren Übergabe der gekauften Dinge immer reichlich Trinkgeld bekommen habe. Und als Student brauchst du ja jeden Cent. Und C, weil ich mir ein dichtes Netzwerk von Beziehungen geschaffen habe, das ist mir erst später bewusst geworden, aber die waren wichtig. Denn wenn ich mal etwas brauchte, dann wusste ich, zu wem ich zu gehen hatte. Denn mehrere Menschen standen ja mehr oder weniger in meiner Schuld. Und da muss ich mal ein Beispiel erzählen. Ich habe für meinen Trabi einen Werkstatttermin gebraucht, weil der Auspuff, buff, buff, so richtig laut war. Und der musste geschweißt werden oder ein neuer Auspuff, keine Ahnung. Da habe ich zwei linke Hände. Und da bin ich zur Werkstatt gefahren und habe gesagt, Meister, ich brauche einen Termin. Da lächelte er mich an und sagte, frag doch ein Vierteljahr nochmal nach. Da so, Mist, du brauchst das Auto diese Woche noch. Und dann fiel mir ein, Mann, du kennst doch jemand, und bitte jetzt nicht lachen, im Osten war, wir hatten Wiener Würstchen, die richtigen, geräucherten, die gab es nur vor Weihnachten, kurz mal. Ansonsten sind die nur exportiert worden in den Westen. Und wir hatten so eine Wiener Würstchen, so wie aus dem Glas, beim Marktkauf. Kennt ihr die, so eine Schlabberdinger? Schmecken überhaupt nicht. Und ich bin dann zum Metzger gegangen und habe gesagt, hör mal zu, Konrad, ich brauche ein Kilo Wiener. Wann? Sag jetzt. Frisch aus dem Rauch. Okay, warte. Er ist nach hinten gegangen, kam nach vorne, eingepackt, packte es auf den Tisch und ich dachte, oh, herrlich, das riecht lecker. Dann bin ich mit diesem Kilo Wiener zum Automeister hin in die Werkstatt, hab's auf den Tisch gepackt. Der hat es nicht mehr ausgepackt, der Typ. Der hat nur gerochen und sagte, wie wär's denn morgen früh, 7:30? Dieses Beispiel mag simpel klingen, aber gute Beziehungen zu allen möglichen Menschen waren in der DDR damals fast überlebenswichtig. Und wie ich im Westen gemerkt habe, auch hier ist es manchmal überlebenswichtig. Nutzt also euren weltlichen Besitz. Was machen denn die weltlichen Menschen besser als wir Christen? Sie können rechnen. Sie rechnen zum Beispiel damit, dass es sie persönlich auch mal treffen könnte und sie in ein Pflegeheim müssen. Wer übernimmt dann die Kosten? Ich meine, hier in Bielefeld geht's noch zwischen 2.500 und 4.500 Euro im Monat. Aber geht mal Richtung Düsseldorf oder Richtung Wiesbaden, da geht's bei 4.500 erst los. Und wenn die Rente nicht reicht, was bei den meisten nicht reichen wird, um so einen Heimplatz zu bezahlen, ja, da muss halt das eigene Haus verkauft werden. Oder im schlimmsten Fall müssen die eigenen Kinder die Differenz zwischen staatlicher Leistung und den tatsächlichen Kosten tragen. Und dann kommen schnell mal einige 100 Euro, wenn sogar 1.000 Euro zusammen, monatlich. Und die sind nicht steuerlich absetzbar. Aber ich will meinen Kindern so eine Belastung gar nicht erst aussitzen. Darum habe ich schon vor langer Zeit eine Pflegezusatzversicherung gemacht. Jetzt sagen vielleicht die Ultra-Frommen, Matthias, was bist du denn für einer? Wo ist denn dein Gottvertrauen? Ich vertraue auch weiterhin Gott. Aber ich weiß doch nicht, welchen Weg Gott mit mir führt. Und es gibt doch genug Christen in Alten- und Pflegeheimen. Haben die alle zu wenig geglaubt? Ich denke nicht. Ich möchte nur verhindern mit meiner Versicherung, die ich habe, dass eines Tages dass ich meinen Kindern zur Last fallen könnte. Und deshalb investiere ich jetzt schon monatlich einige Euro. Klug sein wie die Nichtchristen und für schlechte Zeiten vorsorgen. Auch das ist eine Aussage des Gleichnisses. Aber zurück zum Text. Jesus greift in diesem Gleichnis ein Beispiel heraus, und zwar das, an dem man wirklich am deutlichsten wird, ob ein Mensch wirklich zu Jesus gehört oder nicht. Das liebe Geld. Das Geld, an dem so viel Unrecht klebt, mit dem so viel Unrecht getan wird, das sollen wir Christen in rechter Weise gebrauchen, indem wir anderen damit Freude bereiten und uns Freunde machen. Ja, welche Freunde denn eigentlich? Na, unsere Mitmenschen sind hier gemeint. Wer denn sonst? Vielleicht sollte man den Vers einfach weiterlesen, denn Jesus liefert die Begründung für das Freundemachen gleich mit in Vers 9. Macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch Euer, sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Es gibt einen Ausspruch, ich weiß nicht von wem der ist, ich fand ihn aber gut. Wir können uns den Himmel nicht verdienen, aber wir können ihn uns verscherzen. Wer gerne hilft und mit den Bedürftigen teilt, der wird sich auf diese Art mit dem materiellen Reichtum Freunde schaffen. Freunde, die vielleicht erst eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes für uns sprechen und sagen, der hat mir dies und jenes gegeben, um damit meine Not zu lindern. Ich weiß, so wird es laut Neuen Testament nicht sein, dass Menschen uns vom Richterstuhl Gottes verteidigen. Aber Jesus hat doch gesagt in Matthäus 25, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen dieser geringsten meiner Brüder, das habt ihr mir getan. Ihr Lieben, es bleibt also Gott nicht verborgen, was du im Stillen für deine Mitmenschen tust. Und ist das nicht mal Ansporn genug, Notleidenden mit Mitteln zu versorgen und zu helfen, welche Gott uns anvertraut hat? Gott hat uns Geld anvertraut, dem einen mehr, dem anderen weniger. Wir müssen in puncto Geld und Not auch nicht nach Afrika oder nach Osteuropa gucken. Wir haben hier in Deutschland, hier in Bielefeld, und jetzt werde ich mal ganz frech, hier in dieser Gemeinde, bei den einzelnen Leuten und Familien manchmal auch finanzielle Not. Behaupte ich mal. Denn meine Frau und ich, wir haben es selbst erlebt. Mit 36 Jahren habe ich mich entschieden, oder wir haben uns entschieden, dass ich Theologie studiere. Also 4 Jahre nochmal studiere, ohne BAföG kriegt man ja nicht, wenn man über 35 ist. Und meine Frau war Alleinverdienerin für uns 4-köpfige Familie. Und das 4 Jahre lang. Und wer ein theologisches Buch mal kauft, der weiß, die Dinger sind teuer. Und unsere Nachbarn, die uns sehr lieb hatten, die waren sehr vermögend. Aber glaubt doch mal nicht, dass sie uns in all den 4 Jahren auch nur einmal unterstützt hatten. Sie waren lieb und nett zu uns. Aber bevor sie uns unterstützt haben, sind sie lieber 2 bis 3 Mal im Jahr in Urlaub geflogen. Und zwar über Mexiko, über Neuseeland bis hin zu den Malediven. Und haben sie uns erzählt immer, wie schön das war. Ich will dir gar nicht klagen, Gott hat uns versorgt durch andere Menschen, durch Sachen, die wir überhaupt nicht geahnt haben manchmal. Die ganzen Jahre hindurch. Ich möchte euch, besser gesagt, uns sensibel machen für die Not in der eigenen Gemeinde, in der eigenen Stadt. Auch in Bielefeld gibt es garantiert Menschen, die unsere Hilfe bedürfen. Und mit solcher Hilfe beweisen wir unsere Dankbarkeit Gott gegenüber, denn er versorgt uns ja. Wie gesagt, wir können uns den Himmel nicht verdienen, aber wir können ihn uns verscherzen. Kommen wir zur Zusammenfassung. Es geht in diesem Gleichnis um einen ungerechten Verwalter, der als eine Entlassung drohte, die Schuldner seines Herrn rief und ihnen teilweise Schuldenerlass gewährte. Somit waren die Schuldner ihm auch zu Dank verpflichtet. Mit großem Scharfsinn hatte er sich durch das Geld Freunde gemacht und sich selbst damit vor dem Ruin gerettet. Und dass sein Herr, also sein Chef, ihn dafür noch lobt, zeigt, dass es im Gleichnis nicht um die Verherrlichung des Betruges geht, sondern um die Klugheit des Mannes. Und das muss selbst der geschädigte Chef einsehen. Die Deutung dieses Gleichnisses macht klar, dass Jesus zwar nicht die Handlungsweise des Verwalters befürwortet, aber seine Klugheit. Und die stellt er uns beispielhaft vor Augen. Er schuf sich mit Hilfe des Geldes Freunde. Das Worship-Team kann schon mal nach vorne kommen. Und damit werden wir dazu ermahnt, unseren Besitz noch weit überlegter einzusetzen als die Nichtchristen dieser Welt. Denn die Ungläubigen besitzen nur etwas zu ihren Lebzeiten. Danach sie aber sind sie bitter, bitter arm. Die Christen sollen sich mit dem Besitz Freunde erwärmen, Liebe pflanzen, Menschen Gutes tun und damit zu einer herzlichen Gemeinschaft beitragen und somit evangelistisch leben. Und diese Haltung ist nötig, um in das Reich Gottes aufgenommen zu werden. Zwar gibt es laut Neuen Testament keine direkte Fürsprache von den Menschen vor dem Richterstuhl Gottes, aber das macht Jesus für uns. Er sagt, was ihr einer meiner geringsten Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Da, Jesus. Was kann das Gleichnis also mir heute noch sagen? Und da fiel mir ein, wir sollen dankbar sein, dass Gott, dass Jesus unseren Schuldschein zerrissen hat. Und zwar kurz und klein. Er hat uns keinen neuen ausgestellt, sondern er hat ihn komplett vernichtet und ans Kreuz geheftet. Wir brauchen keinen Schuldschein. Wir haben keinen Schuldschein. Wir sind frei. Halleluja. Und wir sollen dankbar sein, dass unser Schuldschein zerrissen ist und nun als Kinder des Lichts leben. Freizügig in allen Dingen. Wir sollen mit unserem Geld klug vorsorgen, damit wir unseren Angehörigen in schweren Zeiten nicht zur Last fallen. Wir sollen mit unserem Hab und Gut klug und scharfsinnig umgehen, um so Freunde zu gewinnen, die noch keine Beziehung zu Jesus haben. Unser Besitz ist am besten im Himmel angelegt. Das Streben nach Reichtum hier auf Erden ist umsonst, denn was nützt es dir, Mensch, wenn du der Reichste auf dem Friedhof bist? Wie sagt man so schön, das letzte Hemd hat keine Taschen und im Sarg gibt es keine Regale. Deshalb lasst uns klug werden und bedenken, dass wir sterben müssen, sagt Mose in seinem wahrscheinlich einzigen Psalm 90, Vers 12. Lasst uns klug werden und bedenken, dass wir sterben müssen. Und ich möchte diese Predigt beenden mit einem Satz des Kirchenvaters Augustin aus dem 4. Jahrhundert. Willst du ein kluger Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst, auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Gleichnis, ja, dass du uns vor Augen gestellt hast, dass es in der Bibel steht und dass Jesus es ausgelegt hat, seinen Jüngern erzählt hat und damit uns. Herr, lass uns weise sein, dass wir mit den anvertrauten Gaben und Gütern wirklich so arbeiten und so verwalten, dass du eines Tages sagen kannst, gut gemacht. Du hast mit deinen Gaben, mit deinen Gütern anderen Menschen Gutes getan und zu mir geführt. Herr, segne uns dabei, das auch in dieser Woche umzusetzen. Amen. Amen.